Deutschlandfunk, Querköpfe.
Als Jean-Paul Sartre schrieb, die Hölle sind die anderen, kam er übrigens direkt vom Kinderspielplatz. Nichts bereitet dich darauf vor, was dich auf dem Spielplatz erwartet. Das Kind muss raus, da musst du mit, da sitzen dann die anderen. Mütter. Wochentags immer nur Mütter. Sie lächeln, sie checken ab, sie bewerten. Mein Einstand auf dem Spielplatz lief etwas unglücklich. Ich war nervös und drei Mütter kamen auf mich zu. Mensch, ach so, hallo, aha, ein Papa, ach ja. Und sie fragten mich, welches denn mein Kind sei. Und ich wollte die Situation mit Humor so ein bisschen auflockern und habe gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden.
Der beste Moment ist immer jetzt.
Das fand ich einen ganz tollen Satz, aber ich glaube nicht, dass der noch stimmt.
Der Stand-up-Comedian Florian Hacke.
Ich habe so ein bisschen eine diebische Freude daran, in einem Moment das zu entdecken, was gerade am schlimmsten ist.
Ein Porträt von Achim Hahn.
Ich freue mich den Abend, heute hier zu sein, ich freue mich den Abend mit erwachsenen Menschen zu verbringen. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und ich war insgesamt 4 Jahre in Elternzeit, also 2 mit Absicht. Und dann kam Corona und meine Frau hat einfach einen richtigen Job. Gute Wahl, ne, meinerseits. Ich habe mich früher mal gefragt, warum die in so Serien, so Desperate Housewives und so, warum die mal schon mittags Chardonnay trinken. Prost. Man lernt so viel, ne, von den Kindern, ne. Wenn Leute keine Kinder haben, wird dann immer gesagt, oh, ihr Armen, ihr verpasst die Hälfte vom Leben. Aber wenn man Kinder hat, dann verpasst man exakt die andere Hälfte. Nein, ich freue mich. Kinder sind toll, habe ich das schon gesagt? Wenn man zu oft sagt, wird's unglaubwürdig. Kinder sind egal.
Der Mann weiß Bescheid. Florian Hacke, 45, lebt in Kiel, gelernter Theaterschauspieler und längst auch gestandener Humorarbeiter, um den Begriff des Comedians nun doch zu vermeiden.
Ich habe dann im Theater auch gerne Komödien gespielt, so die ganzen Tür auf, Tür zu, Clip-Clap-Komödien. Auch lieber als Schiller und Shakespeare, ehrlich gesagt, obwohl Shakespeare auch Komödien hat. Aber in der Elternzeit habe ich dann überlegt, da sind mir sehr viele lustige Sachen passiert. Auf dem Spielplatz, beim Babyschwimmen, eben mit anderen Eltern. Und habe die dann aufgeschrieben und bin darüber dann zum Kabarett gekommen.
Da gab es dann schon doch auch ein paar Fragen. Kann er denn noch sorgen für das Kind als Mann zu Hause und seine Arbeit? Wer verdient denn jetzt das Geld? Das Kind braucht doch seine Mutter. Und wer kocht? Elternzeit? Also bist du arbeitslos. Wie lange dauert denn so ein Studium? Sag mal, war das Absicht mit der Schwangerschaft? Was machst denn du jetzt den ganzen Tag?
Hasenkind, du stinkst, hieß das erste Solo von Florian Hacke, das 2019 Premiere hatte. Darin erzählt er absurd witzig aus dem Leben eines Baby- und Kleinkindvaters und traf damit bei vielen Zuschauern sofort einen Nerv.
Das erste Wort meiner Tochter war wirklich Adele. Oh, gut, ne? Oder Karl Dall. Oder Kill Bill. Wir sind uns nicht so ganz sicher, weiß ich nicht genau. Bis sie 16 Monate alt war, hat sie mich jedenfalls konsequent Mama genannt. Und ich wusste nicht, ist das gut? Weil ich für sie bin wie eine Mutter? Ich weiß nicht. Ich wollte einfach, dass sie endlich Papa sagt. Ich meine, ich schieb den ganzen Tag mit ihr durch die Gegend und immer nur so, Mama, Mama, meine Mama, Mami, Mama. Die Omi-Armada in der Fußgängerzone war vollkommen fertig. Guck mal, der kleine Mann vermisst seine Mama. Und ich wollte immer nur schreien, zum ersten Mal Papa gesagt, hat sie dann am Weltfrauentag. Und ich war total begeistert von der ironischen Metaebene. Ey, so klein und schon mit Augenzwinkern im Gender-Diskurs. Das hat sie nicht von uns.
Ich habe mein erstes Programm, Hasenkind, du stinkst, wo es eigentlich vornehmlich um die Elternzeit ging, quasi im Auftrag eines kleinen Theaters in Lübeck geschrieben. Ich war nach dem Studium lange in Lübeck am Theater und kannte die Leiterin des Theaters da und die rief irgendwann an und sagte, bei denen ist eine Produktion ausgefallen. Sie haben jetzt 6 Wochen die Probenbühne frei und haben ein Budget, ob ich nicht einen Soloabend machen wolle über meine Zeit als Vater zu Hause. Und da habe ich einfach gesagt, ja, mache ich. Und dann fiel mir ein, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber hatte ich schon zugesagt. Und da habe ich eine Freundin gefragt, Ilona Schulz, eine ganz tolle Schauspielerin, die ganz viele als Maria aus Linie 1 kennen vom Krippstheater. Und die auch das kleine Arschloch spricht, die ist ganz, ganz toll. Und die hat zu mir gesagt, sie hat auch mal einen Soloabend gemacht. Und da hat Dieter Hildebrand zu ihr gesagt, Ilona, einfach machen. Und da habe ich gedacht, ja, ist ja ein bescheuerter Tipp, ne? Einfach machen. Aber dann habe ich es einfach gemacht und es hat funktioniert.
Irgendwann kam ich auch ins Gespräch mit ein paar Müttern. Es war klar, man redet nur über die Kinder. Ernährung, Verdauung, Entwicklung, Krankheiten, Pipi, Kaka, Kotze. Eine hatte mal selbstgemachte Mini-Brownies dabei und ich dachte schon so, yes! Und da waren die handgeknetet aus Kidneybohnen und Agavendicksaft. Einmal haben wir uns Fotos gezeigt von unseren Kindern. Ich meine, unsere Kinder waren direkt da. Guck mal, der Noah, ich weiß nicht, der ist einfach ganz verrückt nach seinen Dinos. Echt? Oder hier die Britta, die malt immer so wahnsinnig fantasievolle Landschaften mit Fingerfarbe. Ah. Und hier ist die Lovis beim Baby-Yoga. Echt? Die weint ja. Ja, vor Glück. Auf meinem aktuellsten Foto hatte meine Tochter einen strengen Seitenscheitel und aus Versehen aus Nutella so einen kleinen eisiges Schweigen auf dem Spielplatz, bis eine Mutter sich traut und sagt, ey Florian, ihr gebt eurem Kind Nutella? Als es zu regnen beginnt, herrscht auf einmal riesige Aufbruchstimmung auf dem Spielplatz und Birte ruft quer über die Sandkiste, Noah, Noah, wo ist dein zweiter Dinosaurier? Ich fand es mega witzig. Ich habe gesagt, ey Noah, du hattest einen Job, aber niemand hat mitgelacht. Nicht so bibelfest, die Muttis. Das ist immer so ein kleiner Test, ne? Und das Abendland direkt so.
Hasenkind, du stinkst ist 2017 als quasi Theatersolo erschienen. Da war das aber wirklich noch ein Monologabend mit Bühnenbild und Theater, so Gängen und Requisiten. Das war eher so ein Mannstück. Die Comedy-Solo-Variante hat sich dann 2019 entwickelt. Da war ich dann beim Comedy-Pokal in Hamburg und habe das dann mit meiner Agentin, die ich dann schon hatte, weiterentwickelt zu dem Solo, das es dann später war. Und Nichts darf man mehr kam 21 raus und Happy End jetzt eben Ende 23.
So viel im Schnelldurchlauf. Dazwischen lagen die Auftritte bei Poetry Slams. Und das ist in der Karriereentwicklung eines Kabarettisten durchaus ungewöhnlich. Für viele KünstlerInnen sind diese ja oft erst der Einstieg in die Szene, da sie hier bereits durch kurze Auftritte, Bühnenerfahrung und durch die Verbreitung in den Social Media auch einen gewissen Ruhm sammeln können. Das Besondere an Florian Hackes Slam-Auftritten war aber, neben der Tatsache, dass er bereits über professionelle Bühnenerfahrung verfügte, dass er schon vor seinen ersten Slams ein erstes Solo geschrieben und aufgeführt hatte.
Ich war in Kiel in Elternzeit und ich hatte vorher in Berlin lange Theater gespielt und in Kiel kannte ich nicht viele Leute und habe mich dann irgendwann abends mal zu so einem offenen Poetry Slam angemeldet, so ein ganz kleiner in Kiel und das war aber irgendwie Monate entfernt und als dann der Januar kam und dieser Auftritt sein sollte, habe ich gedacht, ach nee, ich gehe da nicht hin. Das ist nicht für mich, ich will das gar nicht. Und meine Frau, glaube ich, wollte mich aus dem Haus haben und gesagt, komm, geh da hin. Und dann hat das auf Anhieb super funktioniert und dann habe ich gedacht, ach guck mal, ja, auch ganz schön. Und dann hat sich dann so ergeben und es ging dann relativ schnell. Die Szene in Schleswig-Holstein ist auch sehr gut vernetzt und dann bin ich innerhalb von einem halben Jahr da Landesmeister geworden und dann habe ich sofort größere Auftritte gemacht und dann kam die Agentur aus Hamburg auf mich zu, dann war der Comedy-Pokal und dann ging es sehr schnell, sehr weit los.
Ja, hallo, ich bin Florian, ich möchte diesen Auftritt gerne meiner kleinen Tochter widmen. Oh, die ist wirklich süß, aber die ist natürlich nicht mit dabei, weil ja Requisiten nicht erlaubt sind. Es war auch in der Elternzeit, dass ich angefangen habe mit Schreiben, denn ganz ehrlich, so nach der 81. Partie Memory mit offenen Karten braucht man dann ein Hobby. Ich hasse 99% aller Mami-Blogs. Und ich sage 99, weil vielleicht einer von Ihnen einen schreibt oder jemanden kennt, der einen schreibt und der ist bestimmt toll. Aber eigentlich hasse ich alle. Ich habe auch nicht alle gelesen, aber wirklich genügend. Unsicher wie alle jungen Eltern habe ich mich da anfangs manisch durchgescrollt und man erkennt schnell ein Muster. Guck mal, wie toll das bei uns ist. So toll werdet ihr nie sein. Nie, nie, niemals. Hashtag Love. Das Hauptziel dieser Blogs ist Hashtag Mom-Shaming. Guck mal, du möchtest gern Milf für Kassenpatienten. Ich krieg das alles hin mit links und bei dir ist bestimmt Schnellwahltaste 1 das Jugendamt. Das ist der Klassiker. Sich selbst erhöhen, indem man auf andere tritt. Frauensolidarität hört bei Kindern auf. Rabenmütter sind immer die anderen, die mit Ravioli aus der Dose und erst um 16 Uhr aus dem Kindergarten abholen. Hashtag karrieregeile Hure. Ich wurde auch schon mal gemom-shamed oder, naja, gedad-shamed, hä? Na, ist ja egal. Als die Kindergarteneingewöhnung meiner Tochter nach 3 Tagen durch war, weil meine Tochter einfach gerne mit anderen Kindern spielt, aber eine Helikoptermutter nicht bereit war, bei ihrer Tochter, die nach 3 Jahren so ein Stück weit zur Hundeleine umfunktionierten Nabelschnur noch ein bisschen zu kappen, sagte sie wörtlich zu mir, naja, eure Tochter hat nicht so eine stabile emotionale Bindung zu euch und die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Park mit einem Pädophilen mitgeht, ist halt viel, viel höher als bei unseren kleinen Heulbojen. Na? Heute schon minderwertig gefühlt. Ich glaube, alles, was man da so in Pastellfarben sieht, ist gelogen in deinem nicen Instagram-Feed. Die Produkte, die du soft in deinen Shots platzierst, schickt dir irgendeine Firma und du lächelst und kassierst. Warum fühle ich mich so schlecht? Ich wäre lieber so wie du. Du meinst, mir fehlen nur die Produkte dazu? Du bist so schön, dein Kind perfekt. Es wird niemals geschimpft. Aber ich bin gegen Hashtag Influencer geimpft. Danke.
Also ich hatte ja mein erstes Solo, Hasenkind, du stinkst, bevor ich meinen ersten Slam überhaupt gemacht habe. Das heißt, ich habe Slam angefangen mit 90 Minuten Material. Ich konnte also mein Solo, das ich schon hatte, in 10 Slam-Texte klein schneiden, die funktionieren, das wusste ich schon. Oft ist es so, dass Leute beim Poetry Slam eben einzelne Texte haben und die dann zum Solo zusammenbasteln und damit auf Tour gehen. Bei mir war es umgekehrt, was ein Vorteil war, weil ich bei jedem Wettbewerb immer gucken konnte, was fehlt noch an dem Abend, was würde jetzt gut passen, konnte ich aus einfach einer riesigen Menge Texte auswählen und habe einfach viel gewonnen. Und dadurch wurden Leute auf mich aufmerksam, haben mich eingeladen, dann wurden mehr Leute aufmerksam und das ging dann wirklich sehr schnell. Und dann kam eben auch die Agentur auf mich zu und hat gefragt, ob ich bei denen sein möchte und dann ging es ganz, ganz schnell.
Die Comedy-Version von Hasenkind, du stinkst, war gleich ein guter Start in die Kleinkunstszene, auch ein kleiner Erfolg, denn er gewann damit einige Preise und hatte durch seine Geschichten als Vater in langjähriger Erziehungszeit auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Das sind wirklich Alltagsbeobachtungen, das sind Begegnungen auf dem Spielplatz, das ist, es gibt ein Lied übers Babyschwimmen, du bist ja da, du erlebst das und ich war wirklich so gut wie immer der einzige Mann, außer samstags im Babyschwimmkurs, da waren noch andere Väter. Das mag sich auch geändert haben inzwischen und es gibt immer mehr Väter, die das machen und das finde ich auch richtig, aber ich war auch beim PKIP-Kurs der einzige Mann, da war immer so am Anfang so, oh, was machst du denn hier? Und dann habe ich gedacht, naja, wonach sieht es denn aus? Ne? Und habe mich dann auch mit verschiedenen Müttern angefreundet, wir hatten dann auch so eine Mutti-Gruppe auf WhatsApp, die wir dann auf meinen Bitten hin Elterngruppe genannt haben. Und da sind einfach wahnsinnig viele lustige Sachen passiert und ich habe die dann einfach immer nur verdichtet und zusammengefasst. Ich habe mir nichts ausgedacht, ehrlich gesagt.
Einer seiner Klassiker? Die Vorleseerfahrungen mit vermeintlich kindgerechten Bilderbüchern und Kleinkindgeschichten.
Man kriegt ja viel geschenkt. Ne? Am Anfang kriegt man wahnsinnig viele Bodies und kleine Sachen, die dann 6 Wochen passen und dann hat man zu viel. Und wir kriegten auch viele Conny-Bücher geschenkt. Es gibt die in Pixi-Format, gibt Anthologien in ganz dick und es gibt Hörbücher, es gibt davon Stifte, Kissen, Brotboxen, T-Shirts, alles. Und wir lasen das vor und ich habe immer gedacht, die sind immer ganz schön doof, die Geschichten.
Conny ist eine kleine blöde Streberin, die mit ihrer 100% heteronormativen Mittelschichtsfamilie in einer ultra langweiligen Vorstadt wohnt und ständig schwimmen lernt oder Pizza backt oder tschüss Kaka in die Kloschüssel ruft. Wir haben ein Hörbuch von Conny geschenkt bekommen, herzlichen Dank. Und an der einen Stelle kommen die Kinder zur Mutter gelaufen und rufen, Mama, Mama, können wir einen Film gucken und dabei Chips und Flips essen wie bei Oma? Auf gar keinen Fall, lacht die Mutter. Aber ihr könnt mir helfen, Gemüsesticks fürs Abendessen zu schneiden. Und die Kinder so, au ja, juhu. Die Folge heißt, glaube ich, Conny bekommt Ritalin. In Connys Welt ist niemand schwarz oder schwul oder arm oder Moslem. Connys Eltern haben keinerlei Bedürfnisse und sind nie müde oder genervt. Nie, nie, nie! Ich stell mir mal vor, dass Connys Eltern nachts heimlich in den schalldichten Keller gehen und dort zum Ausgleich eine geheime Inzestfamilie foltern. Conny findet eine Stahltür. Wenn Connys Titelmelodie erklingt, möchte ich meinen Kopf sofort aufs Pflaster schlagen. Ja, das ist Conny. Conny mit der Schleife im Haar. Wie bitte? Ja? Schleife oder Scheiße? Es sollte ein Rätsel bleiben. Auf Twitter gibt es den heilsamen Hashtag DarkConny. Aha. Wo sich entnervte Eltern den Hass von der Seele schreiben und lauter coole Folgen erfinden, die es eigentlich geben müsste. Conny hat Chlamydien. Nein, nein, lehrreich für später. Conny datet einen Syrer. Oder ganz krass, Conny schafft die Zehnte nicht.
Das Besondere am Kabarett von Florian Hacke aber war schon früh die Arbeit mit Soundtracks und Musikausschnitten, die er live vom Laptop einspielt. Hier machte sich auch seine Musical-Erfahrung bemerkbar, denn er spielte rund 750 Mal in dem Udo Lindenberg-Musical Hinterm Horizont in Berlin.
Also ich habe immer schon gerne gesungen auf der Bühne, ich habe auch total gerne Musicals gespielt, da habe auch die Berührungsängste zum Glück nicht haben müssen, die es immer noch gibt, so vom seriösen Theater und dann Musical und so. Ich habe das alles gerne gemacht. Ich glaube immer, eine gute Geschichte funktioniert, weil sie eine gute Geschichte ist und das Medium kann sich dem dann unterordnen. Und manche Sachen funktionieren einfach mit ein bisschen Soundtrack besser, manche Sachen funktionieren als Hörspiel oder als Lied. Ich finde, man kann zum Beispiel böse Gedanken in einem netten Lied viel besser unterbringen, weil es so schön klingt und dann der Inhalt im Kontrast steht dazu. Oder natürlich, wenn ich 2 Stunden alleine spiele, dann finde ich so eine Art Hörspiel total toll, weil ich mich selber als Dialogpartner habe.
In Hasenkind zum Beispiel gibt es neben einzelnen Liedern gegen Ende des Programms so etwas wie ein kleines Musical über die unterschiedlichen Erfahrungen als Junge oder Mädchen aufzuwachsen.
Und was für Sorgen man sich macht um das Kind später. Es gibt ja diese berühmten Bodies, die man auch geschenkt kriegt manchmal. Für Jungs steht drauf, schließt eure Töchter weg, hier kommt Paul. Und für Mädchen gibt es keine Dates, sagt Papa, sorry, niemals. Was ja in dieser rosa-hell-blau-Welt funktioniert. Und es sitzen bis heute irgendwelche Berühmtheiten, Schauspielkollegen oder so, Väter in Talkshows und werden dann so augenzwinkernd gefragt, was machst denn du eigentlich, wenn deine Tochter mal einen Freund nach Hause bringt? Und dann sagen die im Konsens so, dann musst du erst mal mir vorbei, ich beschütze die, das darf die gar nicht. Oder TikTok-Videos, wo ein Vater seine 4-jährige Tochter unterschreiben lässt, ich unterschreibe per Vertrag, dass ich bis 21 keine Boyfriends haben werde. Und denke so, was für eine, Entschuldigung, aber toxische Kacke ist das bitte? Und habe ich auch jetzt ein Video zu gemacht, das ist ganz kurz. Da versuche ich so diese Dadfluencer aufs Korn zu nehmen. Diese Regeln müsst ihr beachten, wenn ihr später meine Tochter daten wollt. Und dann mache ich ein dickes Buch auf und steht drin, ihre. Weil ich irgendwie denke, vielleicht kann ich ja meinem Kind beibringen, schlaue Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich dahingehend ändert, dass man Mädchen und Frauen den Raum lässt, selber zu entscheiden, was die gut finden. Und dass ich nicht als Hausherr, Vater, Patriarch irgendwie über die Keuschheit meiner Tochter wachen muss, wie im Mittelalter.
Man kann planen und planen und planen, sich Dinge ausmalen, ausmalen, ausmalen. Hey, meine Tochter wird mal dieses oder jenes oder alles, was sie will. Aber im Global Gender Gap Report, ich sag's nochmal, im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums heißt es, dass noch kein Land der Welt die Geschlechtergleichheit in der Bildung erreicht hat. Kein Land, kein Land, nicht mal wir. Meine Tochter war 10 Monate alt, als mein Vater zu ihr sagte, geh mal mit Oma in die Küche abwaschen, da lernst du gleich, wie das geht. Oh Mensch, Christian, sagte meine Mutter und ging abwaschen. Mein Vater blieb sitzen. Zu kleinen Jungs sagt man, hey, was willst du mal werden? Zu kleinen Mädchen sagt man, so ein schönes Kleid. Ich bin neulich nach einer Party betrunken, nachts im Dunkeln durch den Park nach Hause gelaufen. Es war total schön. Vollmond, die Bäume im Nebel, der See lag ganz still, menschenleer. Meine Tochter darf das später aber nicht. Mit Penis. mit Scheide.
Und ich habe immer schon viel Musik gemacht und Songs komponiert und genieße diese Freiheit, da einfach alles machen zu können, was ich möchte.
Ganz ehrlich, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich hatte in meinem Leben noch nicht eine Sekunde Angst, dass mich jemand in die Büsche zerren und nicht eine. Ich habe meine Frau gefragt, meine Schwester, meine Kolleginnen, Freundinnen, alle Frauen in meinem Leben haben die gleiche Antwort gegeben. Naja, also wenn du so fragst, so ein bisschen immer. Wenn der Vergewaltiger zu viel getrunken hat, ist das seine Entschuldigung. Wenn das Opfer zu viel getrunken hat, es ist auch schon so ein kleines bisschen ihre Schuld. Mildernde Umstände für ihn, denn er war blau. Keine mildernden Umstände für sie, die Frau. So ein kurzer Rock und der Lippenstift, das sind doch Signale, Signale, Signale. Die Neue in der Schule ist echt total hübsch, ne? Aber auch irgendwie ungeschickt. Die kann echt keinen einzigen Ball fangen und fällt echt dauernd über ihre eigenen Füße. Aber dann wird die voll gerettet vom coolsten Jungen in der ganzen Schule. Gut, ja, okay, der will ihr Blut trinken, aber er glitzert in der Sonne. Und dann verliebt sich der Werwolf, dem vor lauter Muskeln immer die T-Shirts platzen, auch noch in die. What? Hat die ein Glück? Twilight, mein Beileid. Hübsch, süß, sexy. Hübsch, süß, sexy. Blaue Prinzen retten nur die Netten, keine Fetten. Bisschen Make-up und die sexy Outfit, das dir steht. So ein fetter Arsch mit Orangenhaut ist doch nicht ästhetisch, ästhetisch, ästhetisch. Mildernde Umstände für ihn, denn er war blau. Keine mildernden Umstände für sie, die Sau. So ein kurzer Rock und der Lippenstift sind ja wohl Signale, Signale, Signale. Die 8-jährige Tochter meiner besten Freundin kam neulich aus der Schule nach Hause, umfasste ihren kleinen Oberschenkel mit Daumen und Zeigefinger und sagte betrübt, ja, zu dick. Fette Sau, fette Sau. Wenn meine Tochter größer wird und Rat braucht, ich bin da für sie. Wenn meine Tochter Angst hat, ich bin da für sie. Wenn sie sich hässlich fühlt, sehe ich klar für sie. Ich hatte selber 10 Jahre lang Bulimie. Keine Angst, alles gut. Ich war in Therapie, Mädchenkrankheit. Mädchenkrankheit. Ich bin nicht stolz drauf. Normal sein und dünn sein, dazugehören, ich wollt's auch. Warum verbringen wir so viel Zeit und Energie, damit anderen zu gefallen, aber uns selbst nie? Meine Tochter soll lernen dürfen, was sie will. Meine Tochter soll scheitern dürfen und ich bin still. Meine Tochter soll werden dürfen, wer sie will. Ganz egal, ob Adele, Karl Dall oder Kill Bill.
Also Musik funktioniert ja auf vielen Ebenen, entweder als Soundtrack, die dann einfach, wenn sie drunter liegt, so eine Stimmung mittransportiert, die ich dann entweder mitnehmen kann oder kontrastieren kann oder die Leute auf irgendeine falsche Fährte lockt oder so ein bisschen einlullt und ich ihnen dann später sagen kann, so, jetzt guckt das schön romantisch, ne, weil die Musik war schön. Oder ich kann Sachen irgendwie verdichten im Song. Ich kann Stimmen doppeln, ich kann mit mir selber im Duett singen und ich kann Alice Weidel auftreten lassen. Das macht Spaß und gibt mir einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Der angesprochene Song über Alice Weidel zeigt aber auch, dass Florian Hacke durchaus politische Akzente setzt, ohne sich dabei selbst dezidiert als politischen Kabarettisten zu sehen.
Natürlich fließt das mit ein. Ich lese so viel ich kann und ich versuche mich dann zu positionieren. Und eben Fragen zu stellen, von denen ich finde, die wurden nicht genug gestellt, oder Verbindungen zu ziehen, von denen ich denke, die sind vielleicht interessant oder neu, oder das Politische ist nicht ausgeklammert, aber ich hätte, glaube ich, nicht den Mut oder Anspruch, mich jetzt einen politischen Kabarettisten zu nennen, obwohl natürlich auch diese Art von Aktivismus für Elternzeit für Väter oder für geteilte Sorgearbeit zu Hause schon durchaus politisch ist, weil natürlich das Private unbedingt auch politisch ist. Also ich würde das irgendwie ein bisschen niedrigschwelliger formulieren für mich selber.
Ich habe mich neulich gefragt, wenn ich auf einer einsamen Insel säße mit Alice Weidel und Christian Lindner, wen würden wir zuerst essen? Ja gut, okay, in der Realität würden die zuerst mich essen. An mir ist am meisten dran, ne? Ich bin arm und rothaarig und wäre in der Sonne dann nach 5 Minuten knusprig, aber ich meine, nur mal so aus Spaß, weil ich sie erzähle. Wen würden wir essen? Vielleicht,
Vielleicht werden Christian Lindner und ich so beste Freunde und joggen jeden Morgen so im Sonnenaufgang oben ohne am Strand lang und so. Und die Insel-Bromance kulminiert im gemeinsamen Entbeinen von Alice Weidel. Wir haben Suppe gekocht! Aber ich glaube ja, dass Christian Lindner ist so ein Typ, der beim Kochen eigentlich nur 11,5% der Aufgaben übernehmen sollte, aber am Ende schmeckt die ganze Suppe so, wie er es wollte. Mm-mm.
Der Song über ihn, Alice Weidel und Christian Lindner, stammt aus seinem zweiten Programm »Nichts darf man mehr« und erlebt in seiner aktuellen Form auch eine Spitze in Richtung des viel diskutierten rechtsextremen Geheimtreffens in Potsdam.
Ein Lied, wo ich eigentlich ihr nur Fragen stelle, die sich aus dem aktuellen Kontext ergeben. Ich sage nicht, ich finde dich doof, weil, sondern ich sage, hast du kein Problem damit, dass... Und dann habe ich so ein paar Sachen aufgelistet, die stattgefunden haben und wo sie sich auch zu veräußert hat und sehr schlau so ein bisschen rausgewunden hat aus der Verantwortung einer Antwort. Aber damit wollte ich sie nicht durchkommen lassen.
Die Sonne geht unter, es glitzert die See. Wir sitzen am Feuer mit Lindnerfilet. In eisiger Stille trifft sich unser Blick. Nur Alice und ich, es gibt kein Zurück. Es wird nicht knistern zwischen uns, wir könnten einfach ehrlich sein. Denn du stehst nicht auf Jungs, ich lass mich nicht mit Nazi sein. Und irgendwann würde ich dich fragen, weil mich das wirklich interessiert. Seit wann bist du so ein Ungeheuer? Was hat dich bloß so ruiniert? Sag mal, Alice Weidel, glaubst du selber, was du sagst? Liegst du manchmal heimlich wach, weil du dich selber nicht mehr magst? Wie ging's dir, als im Bundestag auf Wunsch deiner Partei ein Homo-Heiler sprach und du saßt stumm dabei? Stell dir vor, du bist auf Kreuzfahrt und du gehst über Bord und die Strömung da vor Malta treibt dich langsam fort. Da kommt die Sea-Watch und gibt der Geschichte einen neuen Twist. Glaubst du dann immer noch, dass Ertrinken die beste Lösung ist? Und dann eines Abends kommt ein Auto vorgefahren. Martin Sellner und Konsorten machen ernst mit ihrem Plan und sie holen deine Frau ab. Was sagst du da genau? Versteckt ihr euch im Keller oder sagst du Bella Ciao? Und woher kam die Spende, die dich in Höckes Arme trieb? Das Geld gabst du zurück, aber der Bund mit Bernd, der blieb. Noch lächelt er, doch da ist diese Stimme in deinem Ohr. Wann stößt er dich vom Thron und zum Fraß den Wölfen vor? Und jetzt stehst du jeden Abend mit einem Spieglein in der Hand. Spieglein, Spieglein, wer ist das größte Alpha-Tier im Land? Sag mal, Alice Weidel, glaubst du eigentlich selber, was du sagst? Liegst du manchmal heimlich wach, weil du dich selber nicht mehr magst? Komm, leg noch Holz ins Feuer, der Morgen dämmert fast. Wir bleiben hier einfach sitzen, bis du Antworten für mich hast.
So eine Art der Fragestellung, die lehne ich ab. Ich halte das für unseriös, die Art der Fragestellung, die lehne ich ab.
Für das Lied habe ich übrigens meine erste Morddrohung bekommen im Internet. Das Lied in der alten Form ist ja noch ein bisschen harmloser. Und da habe ich mal den Kommentar bekommen auf YouTube. Man sollte dich an die Mauer stellen. Wenn die AfD erst an die Macht kommt oder wenn die alte Zeit zurückkommt, dann hole ich meine Stiefel aus dem Schrank und dann sind Leute wie du freiwillig. Was ja nichts anderes heißt, als ich werde dich dann tottreten. Wo ich dachte, eine harte Reaktion auf ein Lied.
Kam auch neulich jemand nach der Nummer zu mir und meinte, Florian, das ist nicht okay. Das kannst du nicht bringen. Du kannst es schon nicht, hat er gesagt, du kannst schon nicht Alice Weidel und Christian Lindner in einen Topf werfen.
Hat er nicht zugehört. Findet ja nicht statt, ne?
Ja, manche sagen, das ist zu leicht, sich über Alice Weidel lustig zu machen, aber dafür kann ich ja nicht. Ne? Eine Partei wie ein Dixie-Klo, außen blau und innen braun.
Gerade die Songs von Florian Hacke haben diesen politischen Touch, um es mal so zu nennen. So auch in seinem Song Femizid, eine Neubearbeitung des Georg Kreisler-Klassikers Bidlabu aus dem Jahre 1955.
Und dann habe ich eben aus Bidlabu, diesem Lied, wo er 15 Frauen umbringt, bevor sie ihn nicht mehr lieben können, parodiert und habe eben ein Lied über Femizid draus gemacht. Und die Nummer ist auf jeden Fall streitbar, aber ich stehe zu dem Text und die Reaktionen sind eigentlich aufgeschlossen, obwohl das Thema eigentlich für die Kabarettbühne viel zu sensibel und zu sperrig ist, aber gerade wenn ich behaupte, nichts darf man mehr und man darf noch alles, habe ich gedacht, muss ich mich an die eigene Nase fassen und mich auch daran trauen und vielleicht ein Thema nehmen, das mich beschäftigt. Und ich glaube, in der Parodie dieses Liedes geht das.
Natürlich ist Frauenmord ein spannendes Thema, ne? Und warum soll Comedy irgendwelche Themen ausspielen? Nee, man muss mutig sein, klar. Ist ein spannendes Thema. Und aktuell, wir wissen das, ne? Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau oder Ex-Partnerin zu ermorden und jeden dritten klappt es. Obwohl, Entschuldigung, das war vorschnell formuliert, man muss da ganz genau bleiben. Ganz oft ist es kein Mord. Wirklich, ne? Trennungstötungen werden in Deutschland oft nicht als Mord eingestuft, ne? Also als Tat aus niederen Beweggründen, sondern als Totschlag. Macht ja einen Unterschied für die Haftdauer und für die Behandlung der Straftaten, ne, klar. Es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof aus dem Jahr 2008. Darin wurde entschieden, dass das Mordmerkmal der niederen Beweggründe in Zweifel stünde, wenn, Achtung, die Trennung vom Tatopfer ausging und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren wollte. Ah, so, ja, der Arme. Er war einfach wirklich so traurig. Da hat er sie ein bisschen tot gemacht und in die Tiefkühltruhe gelegt. Da nimmt ihm keiner weg, was ihm gehört. Jawohl, gehört! Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Das galt damals und gilt auch noch heute. Doch die Welt hat sich weiter gedreht. Wird man heute von Frauen verlassen, greift die Hand nach einem Dolch nicht mehr so schnell. Wir sind aufgeklärt, Frauen sind gleich viel wert. Naja, jedenfalls offiziell. Femizid, 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 zieht, zieht. Jeden Tag versucht ein Mann den Mord aus Liebe. Eine Dame hat so böse ihn düpiert. Das klingt ja fast romantisch, aber nur für ihn, weil es in diesem Land an jedem Dritten funktioniert. Femizid, 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 zieht, zieht. Dieses neue Wort ersannen Männerhasser. Und es klingt so schrecklich böse und ungesund. Sowas ist nicht gut fürs Karma, besser klingt Familiendrama. Und bestimmt war sie dafür der Grund. Kennen Sie sich aus mit Mord und Totschlag? Mord ist schlimm, doch Totschlag leuchtet ein. Wenn das Opfer sich getrennt und der Richter anerkennt, für den Mann muss das verdrießlich sein. Femizid, 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 zieht, zieht. Und die Frauen haben heute ja Optionen. Wer begibt sich schon freiwillig in Gefahr? Ja, da zieht man einfach raus, geht ins nächste Frauenhaus. Leider voll, kommen sie nächstes Jahr. Dann gibt's noch ein schweres Wort, manchmal heißt es Ehrenmord. Und der Deutsche sagt, infam, sowas gibt's nur im Islam. Doch bekleckert sich mit Ruhm auch nicht unser Christentum. Ist das jetzt ein Femizid? Für die Frau kein Unterschied. Lalala, lalala, lalala. Wenn jetzt einer kommt und singt ein kleines Liedchen von der ungetreuen Liebe letzter Ruh, dann verzeihen Sie, wenn ich's wage, und ich stelle ihm die Frage, warum liegt sie in der Tiefkühltruhe und nicht du? Femizid, 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 zieht, zieht. Aber Florian, das Lied ist doch Satire. Die darf alles und die Kunst, die ist doch frei. Hat sich da nicht was verschoben? Ich dachte immer, Satire tritt nach oben. Und Kontext ist nicht einerlei. Warum singt der Typ nicht über Männer zum Beispiel, um der Welt so ein Herz in Stücken zu erklären? Der Pfad ist nicht ausgetreten, doch das käme ungebeten. Schwache Männer haben wir nicht so gern. Femizid, 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 zieht, zieht. Aber darf man heute gar nichts mehr besingen, oder was? Ja, aber klar, und sogar alles, was du musst. Doch du brauchst mit neuen Zeilen dich auch wirklich nicht beeilen. Keiner hat ja was dagegen, musst du länger überlegen. Denn ein guter Liedermacher baut nicht auf die dümmsten Lacher. Ist es auch ein weiter Weg, hey, check dein Privileg. Denn Kritik ist nicht Zensur. Liebe Grüße, Dieter Nuhr. Mit bequemer Ignoranz ist heute Schluss. Femizid, 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 zieht, zieht. Keiner sagt mehr, oh,
das hab ich nicht gewusst.
Beide Songs stammen aus Florian Hackes zweitem Programm »Nichts darf man mehr«, ein Atemkurs für WutbürgerInnen, das 2021 Premiere hatte und das er aktuell immer noch spielt. Es widmet sich unter anderem den alltäglichen Eskalationen in den sozialen Medien und blickt mit bissigem Humor hinter die Fassaden des erodierten und aus den Fugen geratenen Kleinbürgertums.
Die Programme haben sich geändert. Das erste Programm war wirklich noch ein bisschen harmloser, weil ich auch so neu war in diesem Solo-Kontext. Im zweiten Programm, das »Nichts darf man mehr« heißt, wo es um die Grenzen der Meinungsfreiheit geht und um die allgemein gefühlte Idee, dass man ja nichts mehr sagen darf. Eine These, die ich nicht vertrete übrigens. Und mich auch darüber lustig machen kann, dass ich ein Programm nenne, man darf nichts mehr sagen und dann rede ich 2 Stunden darüber.
Das sagen ja alle, ne, dass man nichts mehr sagen darf. Die, die das nicht sagen, dass man nichts mehr sagen darf, die trauen sich wahrscheinlich bloß nicht zu sagen, dass man nichts mehr sagen darf, weil man nichts mehr sagen darf. Kompliziert, ne? Aber er hat's Mikro. Der Mann, er wird wahrscheinlich recht haben. Es ist ja schwierig, ne? Ich meine, ganz egal, was man sagt, manche Leute verstehen es falsch und dann kriegt man riesen Ärger, ne? Kontext ist ja wichtig, ne? Ich meine, egal, was ich hier sage, am Ende reißt es irgendwer aus dem Kontext, filmt so einen Halbsatz, lädt den auf TikTok, Entschuldigung, YouTube, Entschuldigung, Facebook oder VHS-Kassetten, könnte man, wollte nicht, ne? Und die Leute wissen gar nicht, was ich gemeint habe und zack, habe ich einen riesen Ärger am Hals, ne? Ich meine, man muss nur einmal was Falsches sagen, schon muss man sich ja wochenlang Kritik anhören, ne? Oder Lob. Kommt immer drauf an, von welcher Seite man sich dann beklatscht. Ist ja egal. Hauptsache, ne, egal. Hauptsache, es ist schön laut. Genau. Ich meine, Kontext ist wirklich wichtig, ne? Es macht einen enormen Unterschied, ob Lou Bega Mambo Number 5 singt oder Hannibal Lecter. A little bit of Erica. Oh, 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 ja, Kontext. Oder in den USA, ne, wird nicht so sehr geschützt wie ein Leben, das sich noch im Uterus einer Frau befindet, ne, ganz egal, wie es da hingekommen ist, ne, aber wenn dieses Leben dann so ungefähr 15 Jahre später unerlaubt in deinem Haus auftaucht, ne, darfst du es auf der Stelle erschießen. Kontext, wichtig, ne? Oder man darf ja auch niemanden küssen, der das nicht möchte. Grüße nach Spanien. Ist verboten, ne? Consent, wissen wir, darf man nicht, ne? Außer man ist ein Prinz. Und jemand wurde vergiftet und liegt in einem gläsernen Sarg. Dann ist es was anderes. Außer man ist Prinz Andrew. Es ist schwierig.
Das Programm spielt mit der Prämisse, dass man nichts mehr sagen darf. Und dann ist es 2 Stunden lang. Und ich sage doch ganz viele Sachen. Und kann immer damit spielen. Oh, hätte ich nicht sagen dürfen. Oder jetzt habe ich gesagt, was sind die Konsequenzen. Oder dann geht es um Kontext. Ne, dass man immer heute blöderweise überlegen muss, was man sagt und wem man sagt. Und das musste man ja früher nicht. Und dann ist eben die Idee, dass es diese Art von gefühlter Cancel Culture vielleicht schon immer gab. Dass man die Leute, die einen genervt haben, die einen beleidigt haben, irgendwann vielleicht nicht mehr eingeladen hat. Aber das hat man einfach nicht Cancel Culture genannt, sondern hat man gedacht, den will ich nicht mehr haben, so. Und dass es aber auch früher schon Leute gab, die sexistisch und rassistisch und bescheuert waren und dass diese Leute aber heute einen Facebook-Account haben und Glasfaseranschluss und ihre Meinung halt komplett ungefiltert für alle sichtbar machen können.
Meine Tochter ist endlich alt genug für Pippi Langstrumpf. Endlich. Das ist ein tolles Vorbild, oder? Ein starkes Mädchen. Ja, ich meine, Lilifee kann nicht ihr Pferd hochheben. Und mit Conny wäre nicht mal Annika befreundet. Ich habe sogar noch die alte Ausgabe aus meiner Kindheit im Schrank stehen, ne, ganz zerlesen und vergilbt. Aber es gibt ein Problem. Immer noch und immer wieder mit Pippis Papa, Ephraim Langstrumpf. Der war ja damals, also in Takatuga-Land, also beruflich war der ja mal König. Aber nicht irgendeinen, sondern... Und hier steht ein Buch, das N-Wort. Darf man das heute noch sagen? Darf ich meinem Kind noch Pippi in Takatuka-Land vorlesen oder muss ich das ändern? Und ist Pippi ohne N-Wort überhaupt noch Pippi? Nicht antworten. Das ist eine Falle. Im Internet gibt es ein Fanforum für Pipi-Liebhaber, ephraimstochter.de heißt das, wirklich. Und da treffen sich lauter so Lindgren-Nostalgiker mit so trauten Namen wie Gute Mami 83, Kleiner Onkels-Fan und Pferdemädchen Forever und halten eine Mahnwache für die Meinungsfreiheit als letztes Bollwerk gegen den drohenden Untergang des Abendlandes. Weil, was sollen sie jetzt sagen? Hä? Südseekönig? Per Zufall habe ich auf diesem Forum ephraimstochter.de den Kommentar gefunden von einem Menschen, der sich selber als dunkel bezeichnet. Und der ist verunsichert, weil ihm alle weiß machen wollen. Ist Sprache nicht schön? Weil ihm alle weiß machen wollen, dass das früher halt so war. Das ist nicht rassistisch gemeint. Ach so, ja, er wieder, ne? Eine Bekannte hat zu mir gesagt, Florian, literarische Werke dürfen nicht geändert werden, ne? Zeugen der Zeit. Denkmalschutz. Bitte nichts anfassen im Museum. Ja. Sie würde ihren Kindern die Stelle mit dem N-Wort einfach vorlesen und dann erklären, warum das einige heute jetzt nicht mehr ganz so gut finden. Erklären. Abends im Bett. Beim Vorlesen. Sie hat keine Kinder und sie kennt vermutlich auch keine Kinder. Einem 5-Jährigen abends böse Worte beibringen, die er nächsten Morgen nicht sagen soll, ist eine richtig gute Idee.
Noch während er das zweite Programm aufführte, versuchte sich Florian Hacke auch als satirischer bis gesellschaftspolitischer Kommentator auf seinen Instagram- und YouTube-Kanälen. Feierabend hieß seine Kurzfilmreihe, die ihm seinen Medienpreis einbrachte.
Ich habe Feierabend erfunden, eigentlich aus Spielerei, weil ich Lust hatte, irgendwie ins Gespräch zu kommen, aber die technischen Möglichkeiten waren ein bisschen begrenzt und dann habe ich mir einfach überlegt, ich bediene das ganz alte Bild von Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter, das kennt jeder und das funktioniert auch immer gut und man kann, habe ich dann gemerkt, total gut die bösen Gedanken outsourcen an den Teufel und die zu netten Gedanken an den Engel. Und man selber in der Mitte kann ein Problem haben und neutral sein und ich kann denen Sachen in den Mund legen, die ich gar nicht sagen könnte und dann können die das Gespräch auf eine Ebene bringen, was allein gar nicht gehen würde. Und kann dann eben innerhalb von so 90, 100 Sekunden, wie die Episoden dauern, versuchen ein Thema sehr schnell, sehr prägnant und hoffentlich pointiert auszuleuchten.
Leute, ich habe in der Kinderabteilung in der Bücherei ein Buch gefunden. Papa bleibt zu Hause. Wow. Stand das bei Science Fiction? Pass auf. Papa bleibt zu Hause. Toll. Papa spielt mit uns.
Ehrlich?
Papa kann sogar kochen.
What?
Aber abends ist der Papa ganz oft ganz dolle traurig.
Oh oh.
Warum? Papa ist nämlich arbeitslos. Jetzt macht es Sinn. Und jetzt muss die Mama halbtags auf Schicht. Die armen Kinder. Na, hoffentlich wenigstens Mindestlohn. Aber dann haben wir ihm alle ganz dolle geholfen und er hat eine neue Stelle gefunden. Lebenssinn, da bist du wieder. Und jetzt kann Mama wieder zu Hause bleiben. Deutschland aber normal. Heißt er zufällig Jürgen Klawitter? Connys Papa. Nee, der arbeitet den ganzen Tag im Büro und abends weiß er nicht, wo das Shampoo steht. Der Jürgen. Und Connys Mutter? Annette Klawitter ist Ärztin und den ganzen Tag zu Hause. Wie macht die das denn? Na, die hat wahrscheinlich Maskenatteste gefälscht und ihre Zulassung verloren.
Ah.
Und jetzt kann sie den ganzen Tag zu Hause mit Conny Demeter-Kekse backen.
Und am Ende dieser Episoden gibt's immer von außen das Kind, das nicht schlafen will, ruft was rein und dreht die Bedeutung um und da gibt einen neuen Impuls und beleuchtet das Thema vielleicht nochmal von einer ganz anderen ironischen Außenseite und macht uns nochmal lächerlich.
Melden sich bestimmt wieder total viele Männerrechtler und erklären dir, dass sie ja eigentlich total gerne helfen würden, aber ihre Frauen lassen sie ja nicht.
Gibt es eigentlich einen Vaterinstinkt? Oh, halt dich fest, es gibt nicht mal den Mutterinstinkt. Weißt du was? Ich glaube, auf dem Sterbebett sagt niemand, ich war zu selten im Büro. Außer Connys Mutter.
In bisher 46 Folgen, die jeweils keine 2 Minuten dauern, behandelt Hacke leichtfüßig bleischwere Themen wie Wehrpflicht, Lehrkräftemangel, Gender Pay Gap oder Cancel Culture.
Ich finde Humor ein fabelhaftes Vehikel, um Gedanken zu vermitteln, die vielleicht ohne Humor zu trocken, zu sperrig und zu belehrend sind. Auch in dieser Social-Media-Serie, die ich mache, geht es ja immer um Themen, die gar nicht primär nach Humor schreien, aber die eben durch Humor so funktionieren, dass man vielleicht mehr Lust hat, sich mit denen zu beschäftigen, was am Ende natürlich dem Thema nutzt.
Kabarett, ne? Ich meine, ich bin ja auch mit dran schuld. Kabarett, habe ich irgendwie überlegt, spaltet auch immer so ein bisschen die Gesellschaft, ne? Die einen machen Witze über die einen und die schreiben das ganze Internet mit Morddrohungen voll und am Ende muss dann wieder Richard David Precht abends zu hart aber fair Maischberger Landskölner Treff 3 nach 9 und uns stundenlang erzählen, dass man nichts mehr sagen darf. Ist ja auch für ihn nicht schön, ne? Der arme Mann. Nee, ich habe gedacht, sollen sie einfach mal an unserem Abend auch so alle wohlfühlen. Sollen sie einfach mal alle gut fühlen, ne? In diesen Zeiten, ne? Und deshalb habe ich überlegt, ich will einfach gar keine schwierigen Themen ansprechen. Ich spare die einfach alle aus, damit sich alle gut fühlen, ja? Das geht ja. Man muss nur wissen, wie. Ich meine, wenn ich meine Eltern besuche, habe ich auch gelernt, bestimmte Themen einfach ein bisschen auszusparen, ne? Politik. Kindererziehung. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und dann wird das ein schöner Abend.
Allerdings geht es diesem Happy End aktuell an den Kragen in seinem so betiteltem neuen Programm, das im Herbst letzten Jahres Premiere hatte.
Es sind ja schwierige Zeiten, schon seit geraumer Zeit. Es gibt viele Kriege, Krisen, Katastrophen und man fragt sich, oder ich frage mich zwischendurch, wie kann man denn glücklich sein? Darf man glücklich sein? Und wie kommt man denn durch seinen Alltag? Und die Idee von einem Happy End ist ja irgendwie in allen Köpfen vorhanden. Das gibt's in fast jedem Film. Und wenn man Leute darauf anspricht, dann haben die auch so eine Vorstellung davon, wie das für sie aussieht. Aber in der Durchführung, glaube ich, ist das ein Konzept, das gar nicht funktionieren kann. Und sich überlegen, alles wird gut, ist mit Hoffnung verbunden, dass bestimmte Krisen vorbeigehen und sich ins Positive wenden. Und das wünschen wir uns alle, aber ganz oft weiß keiner wie. Und mit dieser Art von Utopie zu spielen, fand ich sehr dankbar.
Florian Hacke ist sich aber auch sicher, dass es sich gerade in Krisenzeiten nicht lohnt, darauf zu warten. Der beste Moment sei eben immer jetzt.
Das fand ich einen ganz tollen Satz, aber ich glaube nicht, dass der noch stimmt. Also weil der ist ganz, ganz stark kontextabhängig und kann sich innerhalb von wenigen Minuten komplett ändern. Und für ganz viele Leute ist jetzt auf jeden Fall gar nicht der schönste Moment. Und das, finde ich, darf man auch schon mitdenken.
Ganz ehrlich, ich sag's gleich, Happy End, ne? Also ich habe euch unter falschem Vorwand hergelockt, sage ich ganz ehrlich, ne? Weil Happy End, ich meine, was soll das denn sein? Ich weiß es nicht, ne? Und ihr habt euch auch gedacht, naja, ganz ehrlich, das ist ja ein Scheißkonzept, ne? Aber vielleicht habt ihr auch gedacht, naja, vielleicht hat er ja irgendwelche, vielleicht weiß er ja vielleicht wie irgendwie. Ne? Ganz ehrlich, ich sag's gleich, vermutlich nicht, ne? Ich weiß nicht, was ein Happy End ist. Oder wie das geht oder wann man es erreicht hat. Und man weiß ja auch nie, wann das Ende kommt. Muss man also immer happy sein, dieser Stress, ne? Nein, aber ich habe gefragt in meinem Bekanntenkreis, Leute, ich recherchiere für meinen Abend, was ist denn ein Happy End? Und alle so, oh Mann, voll die gute Frage, Florian. Und haben alle das Gleiche gesagt, egal wen ich gefragt habe. Alle haben gesagt, also Happy End, für mich total individuell, ganz persönlich, ist ein Happy End, wenn ich am Ende eines langen, glücklichen Lebens zufrieden und glücklich im Kreise meiner Liebsten friedlich einschlafe. Ist das nicht schön? Ja, da wünscht sich keiner mehr Weltfrieden oder einen glimpflichen Ausgang für die Menschheit. Die sind ja nicht bescheuert, die Leute, ne? Ein bisschen realistisch soll das ja schon sein, aber auch nicht zu realistisch, ne? Also die marokkanische Pflegeaushilfskraft von der Zeitarbeitsfirma mit dem Ersatzkatheter, die wird da nicht mitgeträumt. Ne? Und wir liegen da auch nicht irgendwie so im AWO-Heim im 10-Bettzimmer mit der Bettpfanne in so einer Villa, alles voll schön und riecht gut und nach Blumen und so. Und uns fallen so langsam die Augen zu, schöne Musik, ein bisschen abgeblendet, ne? Und alle halten unsere Hand. Aber das ist ja logistisch schon schwierig. Wenn wir uns das alle gleichzeitig wünschen, wer hält denn dann wessen Hand und wo? Und das hat ja dann gleich so einen Sektencharakter. Alle in einem Haus und alle so 3, 2, 1. Schwierig, ne? Deswegen habe ich überlegt, nee, also vielleicht hätte ich es anders nennen sollen, ne? Also weil, gut, die Welt wird untergehen, das ist uns ja klar, aber wir stellen uns halt vor, da wird abgeblendet und ist alles schön, ne? Aber wie gesagt, wenn ich aufs Plakat schreibe, die Welt geht unter, dann das sieht ja nicht so gut aus. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich nenne es einfach Happy End und dann ist es ein schöner, ne? Aber ist ja auch nicht so, die Welt wird ja nicht untergehen. Das kann ich wirklich sagen. Die Welt wird nicht untergehen. Die Menschheit wird untergehen. So kann man es stehen lassen. Ne? Nicht gleich morgen, hat Friedrich Merz gesagt. Und das ist doch ein schöner Trost. Ne? Ein bisschen haben wir noch. Ne? Friedrich Merz hat statistisch noch 11 Jahre. Das ist Mathe, ne? Muss man einfach sagen. Ne?
gut, wenn ich noch 11 Jahre hätte, dann würde ich meinen Lebensabend auch nicht mit unnützen Utopien für eine bessere Welt vergeuden. Aber wenn ich so viel Gegenwind hätte wie Friedrich Merz, dann wäre ich auch Hobbypilot, ganz ehrlich.
Florian Hacke spielt in seinem neuen Programm mit dieser Idee vom glücklichen Ende. Skeptisch, ein wenig zynisch und vor allem gut beobachtet. Und er nimmt sich selbst nicht aus. Immer wieder unterbricht er seine Nummern mit einem Buzzer, einem Signalton, den er immer dann ertönen lässt, wenn es zu elitär wird. Damit wolle er sich selbst zu einem besseren Menschen erziehen, erklärt er.
Mir fällt das schwer, wenn ich bestimmte Dinge erlebe oder Nachrichten höre oder Sachen lese und weiß. Und dann ist eine Art von Happy End auf einmal ganz egoistisch, weil ich denke, wieso sollte mir das denn passieren? Und ich glaube, die Idee von Happy End ist so der Wunsch nach einem Zustand, den es ja nicht gibt. Deswegen ist Happy End, glaube ich, weniger ein Zustand als eine Lebensaufgabe. So, ich bin eher für Happy Moment als Happy End.
Happy End ist als Programm aber noch ziemlich frisch und wird von Auftritt zu Auftritt immer etwas anders sein. Das liegt an Florian Hackes Arbeitsweise.
Ich schreibe etwa 3 Programme zu einem Thema und kürze dann 2 raus. Das ist sehr umständlich, aber ich weiß nicht, wie ich das vermeiden soll. Es gibt mir aber immer die Möglichkeit, dann auf der Bühne auszuwählen, was am besten funktioniert oder auch mal etwas zu verändern. Also ich habe immer sehr viel Material.
Eine seiner ambitioniertesten Nummern im neuen Programm ist zum Beispiel die fast 12-minütige, hörspielartig konzipierte Begegnung mit Außerirdischen.
Wo Aliens auf der Erde landen und uns evakuieren wollen auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick. Haben sie aber andere Pläne. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Achtung, Achtung. Hallo, ist da wer? Hier ist das Mutterschiff.
Genau, und jetzt musst du sagen, von wem.
Ach so, ja. Also, wir sind Außerirdische und das ist jetzt hier der erste Kontakt.
Also offiziell?
Ja, damals in der Area 51. Das war nur für eine Fernsehshow mit der versteckten Kamera, ist aber inzwischen abgesetzt, weil...
Ist auch egal, jetzt komm mal zum Punkt.
Ja, hast recht, ist egal. Das ist jedenfalls amtlich jetzt, Tachchen allerseits, da sind wir nun.
Diese L-Nummer ist die komplexeste. Da gibt es richtige Effekte und richtige Figuren. Das sind 2 Aliens, ein Chef und ein Azubi, die während sie mit mir verhandeln, nochmal in einen inneren Konflikt verfallen, weil es einfach sehr viel Spaß macht, wenn das so ein bisschen eskaliert.
Ja, lass mal schön die Fingerchen von euren durchgerosteten Flugabwehrraketen.
Bisschen keine Haare auf dem Kopf, aber ein Kamm in der Tasche.
Entschuldigung, ich wollte... Was wollt ihr denn?
Und jetzt erklärst du ihm das.
Ja, also, jetzt ist es so, dass uns die Info vorliegt, dass bei euch alles gerade so ein bisschen den Bach runtergeht und wir sollen jetzt kurz vor knapp mal kicken, ob es was Nennenswertes zu retten gibt.
Ne, dass wir schnell noch ein paar hübsche Erinnerungsfotos machen.
Genau, falls hinterher mal wer fragt.
Ihr meint, die Welt geht unter?
Ja, das dürfte euch nach Faktenlage kaum überraschen, aber sagen wir mal so.
Ja, und dann sagst du einfach, ein Teil unserer Antworten könnten die Menschheit beunruhigen.
Das ist gut. Ich lerne so viel von dir.
Bleib mal dran jetzt.
Klar, sorry.
Die Welt geht unter, aber wann denn?
Nächsten Donnerstag.
Nächsten Donnerstag?
Das ist nicht dein Ernst.
Scheiße.
Oh, ich möchte einmal mit Profis arbeiten.
Florian Hacke liebt es, auf der Bühne zu experimentieren. Und sein Humor hat etwas Hinterhältiges. Er kommt nicht als Schenkelklopfer daher, sondern fast beiläufig, vorgetragen von diesem netten, verständnisvollen Typen von nebenan, der im Pullover oder kariertem Hemd ungemein sympathisch und ausgleichend wirkt. Einer, der die Balance zwischen Altruismus und Egoismus sucht, der auch in seiner Herkunftsfamilie gelernt hat, Konflikte durch Komik zu entschärfen, wie er erzählt. Aber...
Ich habe auch im privaten Kontext ein Talent dafür, immer genau das zu denken, was genau gerade nicht angemessen ist. Und manchmal sage ich das dann auch und hoffe, dass die Leute wissen, dass das ironisch ist oder sarkastisch oder auch zynisch. Manchmal wissen die das nicht und dann muss ich das rückwirkend erklären, was immer im Desaster endet. Aber ich habe so ein bisschen eine diebische Freude daran, in einem Moment das zu entdecken, was gerade am schlimmsten ist und das dann wie so einen riesigen Stein in den stillen See zu plumpsen und zu gucken, wie die Kreise ans Ufer ziehen.
Sie hörten:
Der beste Moment ist immer jetzt.
Ich möchte am Ende mit Leuten einen guten Abend haben. Wenn die lachen über das, was ich mache, freue ich mich am meisten.
Der Stand-up-Comedian Florian Hacke.
Das erlebe ich auch als Luxus, dass ich mich mit Sachen beschäftigen darf, die mich interessieren und die ich wirklich gerne mache.
Ein Porträt von Achim Hahn.
Sind wir schon fertig? Ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Macht so viel Spaß.
Redaktion: Fabian Elsässer und Kerstin Janse.